Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es ist Putins Krieg. Dieser Konzentration auf die Person des russischen Machthabers im Ukraine-Krieg widersprechen seit Wochen nicht nur Menschen in der Ukraine vehement. Es ist Russlands Krieg gegen die Ukraine, denn es sind Russen, die Häuser bombardieren, Zivilisten ermorden, Frauen vergewaltigen. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk bezeichnet inzwischen sogar alle Russen als Feinde. Dabei gibt es immer noch Menschen in Russland, die den Angriffskrieg kritisieren, teils unter hohem persönlichen Risiko demonstrieren. Über diese möchte ich nun mit Klavdia Smola sprechen, Professorin für slawische Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Frau Smola, Andriy Melnyk will nicht mehr zwischen guten und bösen Russen unterscheiden, sagte er diese Woche in der Süddeutschen. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann diese Aussage zwar nachvollziehen, unterstütze sie aber auf gar keine Weise. Ich bin selbst eine Russland-Expertin und habe sehr viel zu tun mit den verfolgten Kolleginnen und Kollegen, die gerade geflüchtet sind aus Russland und sich irgendwo in den ehemaligen sowjetischen Republiken aufhalten oder vielleicht auch in der Türkei und keine Arbeit haben. Sie sind oppositionell und man kann deswegen auf gar keine Weise sagen, dass alles Russische sozusagen ausgeschlossen werden soll von unseren Kooperationskontakten oder dass man diesen Kollegen oder diesen Menschen unsere Hilfe entziehen soll. Das ist eine sehr radikale Haltung, die ich aufgrund der Gräuel, die tagtäglich in der Ukraine von den russischen Soldaten begangen werden, verstehen kann. Aber die ich natürlich nicht unterstützen kann, weil ich auch jemand bin, der viel über Russland forscht und noch gute Erinnerungen hat an die Zeiten des Kalten Krieges, wo es diesen Dialog nicht mehr gab oder der Dialog nicht möglich war. Davor warne ich auch in meinen anderen Interviews, dass wir Russland differenziert betrachten sollen.
Passiert das zu wenig auch in Deutschland momentan?
Das finde ich schon, obwohl, wenn es um Widerstand gegen das politische Regime in Russland geht, dominiert oft tatsächlich das Bild von zusammengeschlagenen Demonstranten oder einzelnen Oppositionellen, die mutig auf die Straße gehen und sofort verhaftet werden. Und das ist ein korrektes Bild, muss ich sagen, aber kein komplettes. Kein komplettes Bild der russischen Gesellschaft der Putin-Zeit. Und dieses Bild berücksichtigt vor allem nicht die ganze Vielfalt und Diversität des politischen und kulturellen Dissenses oder des Widerstands. In den 2010er Jahren erlebten wir einen unglaublichen Aufstieg von Selbstorganisationen und im breiteren Sinne Aktivitäten, die keine direkte Konfrontation mit der Staatsmacht anstrebten, sondern vielmehr darauf bedacht waren, Räume außerhalb des politischen und ideologischen Mainstreams zu erschaffen.
Also so eine Art Gegenöffentlichkeit?
Genau, so eine Art Gegenöffentlichkeit, das, was man im Englischen unter Counterculture kennt oder Gegenkultur. Und das ist gewissermaßen ein Paradox, dass in dieser autoritären Zeit wir so etwas wie eine Hochzeit der Selbstorganisationen erleben. Vielleicht ist es aber auch logisch, weil es eben diese parallele Öffentlichkeiten gibt. Und interessant ist, finde ich, dass der Höhepunkt, was die Anzahl solcher Selbstorganisationen betrifft, war 2014 nach dem Scheitern der offenen Proteste und mit dem Beginn der Invasion der russischen Truppen in der Ukraine.
Wie steht es jetzt um diese Gegenöffentlichkeit in diesen Zeiten des Krieges?
Erstmal ist es eine sehr offene Frage. Wir wissen nicht, wie weit die Zensur jetzt geht in den nächsten Monaten. Ich würde sagen, dass die Entwicklung jetzt erstmal sehr traurig ist, dass die Autokratie von Putin jetzt mit großen Schritten in Richtung lupenreine Diktatur geht. Wenn es so weitergeht wie bisher, und es war ja schlimm genug, könnte man sagen, dass wir noch durchaus viele Plattformen, Aktivitäten, Kanäle haben, wo eben diese Gegenmeinung vertreten ist.
Es sind ja wirklich einige Blogger und Online-Plattformen, wo man sich noch relativ unabhängig informieren kann, oder? Auch in Russland.
Ja, das stimmt. Wir haben noch sehr viele Sender und Kanäle, tatsächlich immer noch sehr viele Blogger. Und es ist aber auch so, dass viele unabhängige bzw. oppositionelle Plattformen jetzt nur noch übers Internet zugänglich sind, beispielsweise Radio Freiheit und Echo Moskaus, der Fernsehkanal Regen, also Dost, oder die Nowa Gazeta, Neue Zeitung. Aber es ist aber auch so, dass die Menschen, die sich informieren wollen, haben viele Möglichkeiten dazu. Beispielsweise eine Interviewserie von Katerina Gardeva, wo man oppositionelle Politikwissenschaftler, Journalisten hören kann, oder die Sendung Status. Aber auch Sendungen und Berichte im Telegram-Kanal. Das Problem ist, dass die meisten Menschen in Russland sich über die Staatsfernsehkanäle informieren. Und genau.
Das heißt, jeder, der will, sagen Sie, kann sich auch jetzt, auch aktuell in diesen Zeiten des Krieges, unabhängig über den Krieg und ihn auch so nennen, wo er auch so genannt wird, informieren. Die anderen wollen es einfach nicht.
Genau, wollen, oder es gibt ja, glaube ich, so einen schönen Ausdruck, Arbeitsverweigerung durch Inkompetenz, so etwas. Und es bedeutet, dass man zwar theoretisch wissen könnte, dass es unabhängige Kanäle gibt, aber dass die Propaganda so stark ist, dass man einfach nicht interessiert ist. Das kennen wir aus den Diktaturen. Laut der unabhängigen Umfragen sind das leider, glaube ich, fast 80% der Bevölkerung, die Putins Politik unterstützen. Und die russische Gesellschaft ist schwer von der Staatspolitik zu trennen, ist jedoch mit dieser auch nicht zu identifizieren. Das ist mein Anliegen, zu zeigen, dass es eben nicht nur das gibt. Und wenn Propaganda über 20 Jahre erfolgreich betrieben wird, kann man von der Verschmelzung der Gesellschaft mit dem Staat sprechen. Und in diesem Teufelskreis, den man eben aus Diktaturen kennt, leider, es ist nicht oft klar, was von der Mehrheit unterstützt wird und was in Umfragen und Äußerungen falsifiziert oder zurechtgebogen wird. Und ob die Aussagen natürlich aus Angst von Repressalien gemacht werden.
Welche Rolle können denn, um dem entgegenzuwirken, aktuell Künstler, Kreative, Intellektuelle, Schriftsteller spielen in diesen Zeiten? Auch diesem Übereinfluss der Propaganda momentan.
Kultur war in Russland und früher schon in der Sowjetunion immer schon eine Plattform für politische Äußerungen. Klar ist es ja auch überall so, besonders aber in Osteuropa, wo man nicht immer oder oft nicht die Möglichkeit hatte, politisch direkt zu partizipieren. Hier gibt es so etwas tatsächlich wie eine zweite Öffentlichkeit, vielfach vernetzt im Internet. Es ist auch eine wichtige Tatsache, dass wir heute so eine globalisierte Kultur haben, aktivistische Plattformen, Ausstellungen, Performances mit zum Beispiel mit politischer Lyrik und engagierten Theateraufführungen. Und auch wenn diese Öffentlichkeit in Russland eher marginal bleibt, unterwandert sie die Dominanz der salonfähigen oder politisch akzeptierten Deutungsmuster. Ich würde auch sagen, sie wirkt der ideologischen Isolation entgegen. Und häufig sind das ganz interessante und wenig bekannte kollektive Praktiken in der Kunst und in der Literatur. Es werden künstlerische Austauschräume erschaffen, interaktive Installationen und Werkstätte, aber auch theoretische Diskussionsforen im Rahmen von Seminaren und Schulen. Die sogenannte Partizipationskunst, die weltweit bekannt ist, ist jetzt in Russland sehr, sehr wichtig und sehr stark. Zum Beispiel sind das Experimente mit der Einbindung sozialkritischer Kunstprojekte in den Alltag.
Solche Projekte können sicherlich nicht Putins Haltung in Bezug auf den Krieg ändern, nehme ich an. Aber wie wichtig können solche Menschen auch, wir haben die ja auch eigensinnig, die Eigensinnigen genannt, für die Zeit nach dem Krieg spielen? Also können die auch Brücken bauen zum Westen hin dann wieder?
Die Brücken zum Westen haben sie schon längst aufgebaut. Das ist vielleicht auch so eine Art Paradoxie dieser Zeit, dass die alternativen oppositionellen Künstler bekannter sind im Ausland als im eigenen Land. Sie treten auch vielfach in verschiedenen Ländern, auch in der Ukraine übrigens, in Belarus, in Polen, aber auch in Deutschland, Frankreich, in den Vereinigten Staaten. Sie bauen seit 2000 spätestens, also seit dem Eintritt von Wladimir Putin Sie bauen diese Brücken. Was jetzt nach dem Krieg sein wird, kann ich nicht sagen. Ich kann nur hoffen, dass das weitergeht und dass das vielleicht auch eine breitere Wirkung haben wird. Wir sprechen oft davon, dass die Sowjetunion nicht nur deswegen ihr Ende gefunden hat, weil die Politik um das so gewollt hat, sondern weil wir auch mehrere Jahrzehnte Untergrundkultur hatten in der Sowjetunion und dass diese Untergrundkultur ihre große Rolle gespielt hat und den Zerfall dieses Staatssystems vorbereitet hat. Und so kann heute auch nur gehofft werden, dass diese heute eher öffentlich klein gehaltenen Initiativen ihre Wirkung entfalten werden. Aber im Moment ist man eher so ein bisschen pessimistisch aufgrund der letzten Wochen natürlich.
Sagt die Slawistin Klawdia Smola. Mit ihr sprach ich über die Eigensinnigen, die Dissidenten aus der Kunst und Kultur in Russland.